In der Bibel werden Gott viele Eigenschaften zugeschrieben. Gott ist zum Beispiel der Eifersüchtige, auf jeden Fall der Gerechte, manchmal auch der Zornige. Der liebe Gott, der bei uns so eine große Rolle spielt, ist da nicht dabei. Der liebe Gott ist eher eine Erfindung unserer Pädagogik. Wir möchten nicht, dass Kinder sich vor Gott fürchten. Das müssen sie ja auch nicht und sollen sie auch nicht. Allerdings nicht deshalb, weil der liebe Gott harmlos wäre oder ohnmächtig oder blind, den man austricksen könnte wie die Eltern oder manchmal sogar Lehrer. Nein, Kinder und wir alle müssen keine Angst vor Gott haben, weil er barmherzig ist. Und deshalb gehört die Bitte, Gott sei barmherzig, auf Griechisch Kyrie eleison, in jeden Gottesdienst. Deswegen also herzlich willkommen heute zum letzten Teil der Predigtreihe Kyrie eleison vom Erbarmen Gottes. Heute ist das Thema, Gott sagt, ich bin Gott und kein Mensch. Und warum das eine gute Nachricht ist, darüber denken wir in diesem Gottesdienst nach. Wir feiern im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir singen zu Beginn, wir warten dein, o Gottes Sohn. Im Gesangbuch Nummer 152, alle vier Verse. 152. lade Sie ein, gemeinsam den 38. Psalm zu beten, im Gesangbuch Nummer 721. Am Ende des Psalms singen wir heute aus gegebenem Anlass nicht das Er sei dem Vater, sondern Herr erbarme dich in der Liedversion von Piet Janssens, wenn Sie das im Gesangbuch aufschlagen möchten. Würden Sie es unter der Nummer 178.11 finden. 178.11, das ist aber allgemein gut bekannt. Herr, strafe mich nicht mit deinem Zorn. Denn deine Pfeile stecken in mir. Herr, du kennst all mein Begehren. Mein Herz erbebt, meine Kraft hat mich verlassen. Meine Lieben und Freunde scheuen zurück vor meiner Plage. Ich bin wie taub und höre nicht. Ich muss sein wie einer, der nicht hört. Aber ich harre, Herr, auf dich. Denn ich bin dem Fallen nahe. So bekenne ich denn meine Missetat. Verlass mich nicht, Herr. Eile mir beizustehen. Unser Gott, wir kommen zu dir und suchen dein Erbarmen. Wir vertrauen darauf, dass du dein Herz zu uns wendest. Wir vertrauen darauf, dass du dich deiner Verheißungen erinnerst und dass du uns gnädig bist. So kommen wir jetzt zu dir mit leeren Händen, aber mit offenen Ohren. Wir wollen uns dir ganz öffnen. Gott, wir bitten dich jetzt um deine Gegenwart. Komm zu uns mit deinem Wort. In der Stille bringen wir vor Gott, was wir auf dem Herzen haben.
Herr, du hast uns gehört, wir vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Amen.
Bitte nehmen Sie Platz. Wir hören als Schriftlesung heute einen Abschnitt aus dem Jesaja, aus dem Propheten Jesaja im Kapitel 42. Dort wird in der Rede vom Gottesknecht eine Vision beschrieben, eine Vorstellung von der Zukunft. Vieles davon hört sich für Christen so an, als wäre hier von Jesus die Rede. Aber der Text stammt natürlich aus dem 8. Jahrhundert vor Christus. Wir hören Jesaja 42.
Der Knecht Gottes, das Licht der Welt. Siehe, das ist mein Knecht, den ich halte, und mein Auserwählter, an dem meine Seele Wohlgefallen hat. Ich habe ihm meinen Geist gegeben, er wird das Recht unter den Heiden bringen. Und er wird nicht schreien noch rufen, und seine Stimme wird man nicht hören auf den Gassen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue trägt er das Recht hinaus. Er selbst wird nicht verlöschen und nicht zerbrechen, bis er auf Erden das Recht aufrichtet und die Inseln warten auf seine Weisung. So spricht Gott der Herr, der die Himmel schafft und ausbreitet, der die Erde macht und ihr Gewächs, der vom Volk auf ihr den Atem gibt und den Lebensodem denen, die auf ihr gehen. Ich, der Herr, habe dich gerufen in Gerechtigkeit und halte dich bei der Hand. Ich habe dich geschaffen und bestimmt zum Bund für das Volk, zum Licht der Heiden, dass du die Augen der Blinden öffnen sollst und die Gefangenen aus dem Gefängnis führen und die da sitzen in der Finsternis aus dem Kerker. Ich, der Herr, das ist mein Name. Ich will meine Ehre keinem anderen geben und meinen Ruhm den Götzen. Sehe, was ich früher verkündigt habe, ist gekommen. So verkündige ich auch Neues. Ehe denn es sprost, lasse ich's euch hören. Vergiss nicht zu danken. Wir singen das Lied Nummer 608, die Verse 1 bis 4.
Ich lese Ihnen zwei Verse als Predigttext aus dem Propheten Hosea, Kapitel 11, Verse 8 und 9. Grämen Sie sich nicht, wenn Sie den zugegeben anfangs etwas kryptischen Text nicht beim ersten Lesen verstehen, dafür ist die Predigt ja da. Hosea schreibt: Wie kann ich dich preisgeben, Ephraim? Dich ausliefern, Israel. Wie kann ich dich preisgeben gleich Adma und dich zurichten wie Zeboim? Mein Herz wendet sich gegen mich, all mein Mitleid ist entbrannt. Ich will nicht tun nach meinem grimmigen Zorn, noch Ephraim wieder verderben, denn ich bin Gott und nicht ein Mensch, heilig in deiner Mitte. Darum komme ich nicht im Zorn. Unlängst, liebe Gemeinde, durfte ich mal wieder ein junges Paar trauen. Wir hatten ein sehr gutes Vorgespräch. Die Braut war bestens vorbereitet, ein echtes Premium-Brautpaar. Trautext, Lieder, alles war schon ausgesucht, hat Sinn gemacht. Es war also nicht schwer für mich, einen schönen Gottesdienst zu gestalten. Kurz vor der Trauung bekam ich vom Brautpaar den Entwurf des Liedblattes für die Trauung zugeschickt. Und ich habe es kurz vor der Trauung nochmal routinemäßig durchgelesen, ob wir auch wirklich die gleichen Lieder haben. Und da fiel mir etwas auf. Beim Lied »Herr, deine Liebe ist wie Gras und Ufer«, schönes Lied für Trauungen, heißt es bekanntlich im 4. Vers, »Herr, du bist Richter, du nur kannst befreien«, so fängt der 4. Vers an. Im Liedblatt aber war der Text abgeändert. Da stand, »Herr, du bist Liebe, du nur kannst befreien«. Ich war mir sicher, das Brautpaar hatte den Text nicht einfach so verändert. Wahrscheinlich war es so wie oft am Computer. Es ist einfacher, im Internet nach Vorlagen zu suchen, als das Gesangbuch einzuscannen. Und so ist es passiert, irgendjemand in der Weite des weltweiten Netzes hatte wohl diese Textänderung vorgenommen. Das Wort Richter hat irgendjemand gedacht, das passt doch nicht zu einer Hochzeit. Es klingt ja so nach Buße und Strafe. Wer will schon was mit dem Richter zu tun haben? Und schon gar nicht bei so einem Anlass. Also raus mit dem Wort. Raus mit dem Richter aus dem Lied. Bleibt, Herr, du bist, du nur kannst befreien. Muss ja auch wieder was rein. Was könnte man stattdessen singen? Hochzeit, Brautpaar, was könnte da passen? Na, die Liebe natürlich. Liebe passt. Und so wurde daraus, Herr, du bist Liebe, du nur kannst befreien. Ob das Sinn macht, warum Liebe befreien können soll, egal. Liebe ist gut, Liebe passt. So ist es wohl passiert. Es geht in dem Lied aber gar nicht um die Liebe, sondern es geht um Befreiung, um Freiheit. Gott ist der Richter, der freispricht. Diesen Aspekt des Richters hat jemand gar nicht verstanden oder nicht im Blick gehabt. Gott, der Richter, steht ja gerade für die Befreiung von der Schuld, für die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Für die große Freiheit der Kinder Gottes allein aus Gottes Gnade. Es hat mich im Nachhinein noch nachdenklich gemacht, dass sich hier ganz selbstverständlich und von niemandem bemerkt ein so tiefes Missverständnis über unseren Glauben einschleichen kann. Ein tiefes Missverständnis an einer ganz zentralen Stelle des Glaubens. Der Richter wird hier negativ gesehen, mit dem will man möglichst nichts zu tun haben, schon gar nicht am Tag der Hochzeit. Dass ein Richter befreien kann, das gehört irgendwie nicht ins Bild. Aber genau das ist die Grundlage und das Zentrum evangelischen Glaubens. Gott, der Richter, befreit. Martin Luther hat sich jahrelang in seinem Kloster gequält auf der Suche nach einem gnädigen Gott. Nach dem Gott, der ihn leben lässt, der befreit, ja, natürlich, der auch liebt. Nach dem Gott, der unser Leben, der will, dass unser Leben gelingt und der uns all unsere Unzulänglichkeit und Verfehlung verzeiht, der uns kennt und trotzdem in seiner Nähe haben will. Den Durchbruch in seiner Suche fand Martin Luther, so hat er es selber später geschrieben, bei der wiederholten Lektüre des Römerbriefes in einem ganz schlichten Satz. Da steht: Die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, kommt aus dem Glauben. Punkt. Die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, kommt aus dem Glauben. Diesen Satz hatte Martin Luther natürlich schon 100 Mal vorher gelesen. Er war Theologieprofessor. Er hat Vorlesungen über den Römerbrief gehalten. Und trotzdem ist er immer wieder an diesen Worten vorbei. Er konnte sich einfach nicht vorstellen, dass vor Gott eine andere Gerechtigkeit gilt als vor Menschen. Er konnte sich den Richter nicht als den Befreier vorstellen. Und da sind wir wieder bei dem unbekannten Menschen, der in diesem Lied das eine Wort ausgetauscht hat. Unter uns Menschen ist das halt so. Da gilt, auf Verfehlung folgt Strafe. Das lernt jedes Kind spätestens dann in der Schule, wenn es die erste Strafarbeit gibt. So ticken wir. Wenn Regelüberschreitungen nicht geahndet werden, sind wir unzufrieden. Also jedenfalls, wenn es um andere geht. Und wir haben ja auch recht damit. Menschliches Zusammenleben funktioniert nur mit klaren Regeln und auch damit, dass wir uns daran halten. Und dazu braucht es Sanktionen. Wenn ich sonntagmorgens durch Schwabach hierher komme, muss ich da 30 fahren? Da steht bestimmt kein Blitzer. In der Bibel ist es nicht anders. Vom jüdischen Glauben haben wir Christen zwar nicht alle Gebote übernommen, das wären 613 und das kann ziemlich anstrengend sein, aber die 10 Gebote, die stehen ja auch in unserem Katechismus ganz weit oben. Wir sprechen sogar von einem Gebot der Nächstenliebe. Also haben wir auch in unserem Glauben gelernt, in Kategorien von Geboten und Verboten, Verfehlungen, Übertretungen und Sünden zu denken und damit natürlich auch von Strafen. Verschon uns Gott mit Strafen und lass uns ruhig schlafen. Heißt es im Lied, der Mond ist aufgegangen. Und ich werde nie vergessen, dass unser Sohn, wo er klein war, gerne die Version gesungen hat, verschon uns Gott mit Schlafen, weil er noch nicht schlafen wollte. Martin Luther konnte mit Sicherheit jahrelang nicht schlafen, nicht gut, aus Angst vor dem Gott, der straft, vor dem Richter, wie er ihn sah. Bis er eines Tages begriff, Gott tickt anders. Gott tickt anders. Die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, kommt aus dem Glauben. Da steht es doch bei Paulus. 100 Mal hat er es gelesen. Aber es brauchte Jahre, bis er es für sich begreifen konnte. Die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, kommt aus dem Glauben, das muss man erst mal sacken lassen, weil es so anders ist. Ich bin Gott und kein Mensch. Das ist sozusagen der gleiche Satz wie bei Paulus, nur hier bei Hosea im Alten Testament. Diesen Satz hätte Martin Luther natürlich schon im Alten Testament, er hat es ja selber übersetzt, in der Bibel der Juden finden können. Ich bin Gott und kein Mensch. Das sagt Gott durch den Propheten Hosea hier im 11. Kapitel. Dieser zunächst etwas rätselhafte Text hat mich seit meinem Theologiestudium immer begleitet. Es ist mir sogar gelungen, im theologischen Examen im Fach Altes Testament meinen Prüfer auf diese Stelle zu locken. Taktisch klug. Da kannte ich mich aus. Und damals, ich weiß es bis heute, habe ich in der Prüfung sogar behauptet, hier an dieser Stelle wäre sozusagen das neutestamentliche Evangelium schon im Alten Testament vorweggenommen. Ich bin Gott und kein Mensch. Eigentlich schreibt der Prophet Hosea hier Unheilsworte. Unheilsworte, also eine Ankündigung von Unheil über das Volk Israel, das er auch Ephraim nennt. Und zwar einfach deshalb, weil Israel Gottes Gebote verlassen hat. Das ist keine schöne Lektüre, wie häufig in den Propheten, und als Bibelleser blättert man gerne drüber weg. Nun sind Unheilsworte von Propheten über das Volk Israel oder über Einzelne, zum Beispiel die Könige, nichts Ungewöhnliches. Sie kommen häufig vor. Klar, das war ja auch der Job der Propheten. Sie sollten Unheil abwenden und dafür mussten sie das Volk oder Könige oder Einzelne an ihr Unrecht erinnern. Sie erinnern sich vielleicht an den Propheten Jona, der geschickt wurde von Gott, das Unheil, in dem Fall für die ausländische Stadt, für die Stadt Ninive anzukündigen, weil dort, wie man gehört hatte, nur Böses geschah. Hosea war ein Kollege Jonas, auch aus der gleichen Zeit. Auch er hatte Unheil anzukündigen für das Volk Israel, weil sie sich abgewandt hatten von dem Gott, der sie aus der Not der Sklaverei in Ägypten geführt hatte, der sie befreit hatte und in das versprochene Land geführt hatte. Und dort in dem neuen Land in Kanaan hatten sie Gefallen gefunden an den Göttern, die es dort gab. Und sie fingen nach und nach schleichend an, den Baal und die Astarte zu verehren und den heidnischen Götzen Opfer zu bringen. So wie sie es bei den Bewohnern Kanaans gesehen hatten. Die Propheten reden dagegen an. Die Unheilsrede Hoseas in diesem Fall gleicht einem Gerichtsurteil. Und das ist ein ganz typischer Text im Alten Testament, eine Textform. Zuerst wird die Anklage verlesen, detailliert und mit allen Anklagepunkten. Und dann folgt das Urteil. Ankläger ist Gott und Richter auch. Die Anklage heißt hier noch sehr: Als Israel jung war, gewann ich sie lieb und rief sie wie Kinder aus Ägypten. Aber wie ich sie auch rief, sie liefen weg von mir. Den Baalen opferten sie. Und den Götzenbildern räucherten sie. Aber ich hatte sie doch laufen gelernt und auf meine Arme genommen. Aber sie merkten gar nicht, dass ich es war, der sie heilte. Mit Stricken der Liebe zog ich sie. Ich half ihnen das Joch auf ihrem Nacken tragen. Ich neigte mich zu ihnen und gab ihnen zu essen. Soweit die Anklage. Und dann folgt das Urteil. Kurz und knapp. Das Schwert wird in ihren Städten tanzen und ihre Wahrsager vertilgen und sie fressen um ihrer Pläne willen. Es gibt auch keine mildernden Umstände bei dem Urteil, denn wie Hosea sagt, zeigen sie weder Einsicht noch Reue. Mein Volk verharrt in der Abkehr von mir. Sie rufen zu Baal um Hilfe, dem Hohen. Doch der richtet sie nicht auf. Bis hierhin ist dieser Text ein Unheilswort, wie man sie bei Micha, bei Amos, bei Hosea, bei Jesaja jede Menge finden kann. Und oft genug ist die Strafe, die dort erwähnt wird, auch vollstreckt worden. Israel wurde erobert, in die Gefangenschaft nach Babylon geführt. Nur in Ninive ist die Strafe nicht vollstreckt worden, weil sich das Volk bekehrt hat. Das hat damals den Propheten, den Jona, bis aufs Blut erzürnt. Er persönlich hielt nämlich wenig von der Gnade. Aber das ist eine andere Geschichte. Hier dagegen passiert etwas Neues, etwas Unerwartetes, ja Unerhörtes. Gott, nachdem er schon die Rolle des Anklägers und die Rolle des Richters gegeben hat, schlüpft nun in die Rolle des Vollstreckers. Und er sagt, wie könnte ich? Wie könnte ich das tun, was ich dem Urteil nach tun müsste? Das Schwert wird in ihren Städten tanzen und ihre Wahrsager vertilgen und sie fressen um ihre Pläne willen. Wie könnte ich das tun? Mein Herz wendet sich gegen mich. All mein Mitleid ist entbrannt. Wie könnte ich dich preisgeben und dich ausliefern, Israel? Mein Herz wendet sich gegen mich, all mein Mitleid ist entbrannt. Ich will nicht tun nach meinem grimmigen Zorn. Und Gott begründet es auch. Er sagt, denn ich bin Gott und nicht ein Mensch. Ich bin heilig in deiner Mitte. Darum komme ich nicht in Zorn. Gott tickt anders. In seiner Rolle als Ankläger, Richter und Vollstrecker zugleich scheitert Gott am Letzten. Er sagt, ich weiß, was die Anklage sagt. Ich weiß auch, wie das Urteil lautet, aber ich kann es nicht vollstrecken. Ich kann es nicht, denn ich bin Gott und kein Mensch, darum komme ich nicht im Zorn. Hosea stellt uns Gott hier vor als einen, der die Abtrünnigkeit, die Verfehlungen seines Volkes sehr wohl sieht. Gott ist keiner, der wegschaut. Keiner, der sagt, sie hatten auch eine schwierige Kindheit. Er benennt den Unglauben, die Übertretung, die Gebote. Sie stehen ja alle unter der Überschrift, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus der Knechtschaft in Ägypten befreit habe. Hosea stellt uns Gott vor als einen, der ein gerechtes Urteil spricht. Das Schwert wird in ihren Städten tanzen. Vor allem aber zeigt uns Hosea einen Gott, der barmherzig ist. Mein Herz wendet sich gegen mich. Gott scheitert an seiner Rolle als Vollstrecker der Gerechtigkeit, wie sie unter Menschen gelten würde. Und das ist keine weichgespülte Barmherzigkeit. Das ist keine Nachsicht mit dem ungehorsamen Kind. Das ist auch keine Feigheit nach der Art, ich kann halt keiner Fliege was zu Leide tun. Diese Barmherzigkeit, von der Hosea hier redet, kommt direkt aus dem Herzen Gottes. Mein Herz wendet sich gegen mich, sagt Gott. Ich kann nicht tun, was ich tun müsste, was gerecht wäre. Und er nimmt dafür in Kauf, inkonsequent zu sein. Jona zum Beispiel, der hat sich da so drüber aufgeregt, dass er seinen Job als Prophet kündigen wollte. Tatsächlich aber kann uns ja nichts Besseres passieren, als dass Gott inkonsequent ist. Dafür aber auf sein Herz hört. Das ist der Kern unseres Glaubens. Der Richter versagt als Vollstrecker, weil er auf seine Barmherzigkeit hört. Das führt uns in die Freiheit. Herr, du bist Richter, du nur kannst befreien. Genauso stimmt es. Amen. Wir singen von dem Lied, es ist gewisslich an der Zeit, die ersten drei und die letzten drei Verse, also genau 1-3 und dann 5, 6 und 7. darf Sie bitten für das Fürbittegebet im Gesangbuch, die Nummer 178.9 aufzuschlagen. Wir werden dieses Kyrie eleison während der Fürbitten singen und zum Gebet stehen wir auf. Gott, unser Richter und Erbarmer, wir danken dir von Herzen für das Leben, das du uns geschenkt hast, für die Möglichkeiten, die du uns vor die Füße gelegt hast. Gib uns Liebe für die Menschen, die uns begegnen. Wir schauen mit Sorge auf die Welt um uns herum, Krieg und Gewalt und Hass beherrschen die Nachrichten. Hilf uns in unserer Angst vor der Zukunft, stärke alle, die in dieser Zeit weitreichende Entscheidungen treffen müssen. Wir bitten dich. Gib all denen Kraft und Mut, die sich in unsicheren Zeiten für den Zusammenhalt unter den Menschen einsetzen. In unserer Nachbarschaft, in unserem Dorf, in unserem Land und weltweit. Hilf uns, das Gespräch nicht abreißen zu lassen, auch mit denen, die wir nicht verstehen und deren Meinung uns wehtut. Wir bitten dich. Gib uns Weitblick, Herr, dass wir uns nicht von Gedanken an Rache und Vergeltung leiten lassen, sondern uns mit langem Atem für Barmherzigkeit, Recht und Gerechtigkeit einsetzen können. Besonders denken wir an den Menschen in der Ukraine, die Menschen in Israel und an das palästinensische Volk. An alle, die unter Krieg zu leiden haben, Männer, Frauen und Kinder. Wir bitten dich. Wir bitten dich für unsere Gemeinde, dass sie ein Ort werde, an dem Menschen aufatmen können. Sei bei allen Kranken, halte die Sterbenden in deiner Hand. Gemeinsam beten wir das Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bitte nehmen Sie Platz. Bewahre uns Gott, wir singen miteinander vom Lied 171, die Verse 1 bis 3. Machen Sie danach Ihr Gesangbuch nicht zu, wir brauchen den vierten Vers später auch noch. 171, 1 bis 3.
Wir singen nun den Vers, den vierten Vers des angefangenen Liedes im Stehen.
Geht in diesen Tag und in die vor euch liegende Woche als Menschen unter Gottes Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.